Das Scherzo aus der Sinfonie Nummer 3 in C-Moll von Louis Spohr war das mit dem Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Marc Piolet. Und der ist mein Gast jetzt hier auf Radio 3. Schönen guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Mit dem Münchner Rundfunkorchester haben Sie einiges aufgenommen. Die dritte von Spohr, eine eher kleine Sinfonie, gemessen an dem, was Sie jetzt vorhaben, am kommenden Mittwoch. Da werden Sie nämlich die zweite von Gustav Mahler dirigieren, die Auferstehungssinfonie mit der Jungen Sinfonie Berlin. Und dieses Orchester haben Sie selbst gegründet 1989, also vor fast 4 Jahrzehnten. Wie kam das dazu?
Ich war in der Hochschule der Künste, also die HDK damals genannt. Und ein Kommiliton von mir hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, ein kleines Kammerorchester im Norden Berlins zu leiten. Und ich habe sofort Ja gesagt und wir sind dann eingestiegen in ein Wohnzimmer von einem der Musiker und haben wir ein kleines Programm erarbeitet. Und sehr, sehr bald hatten wir alle den Wunsch, das Orchester zu erweitern, so ein großes Sinfonieorchester.
Also typisch deutsch irgendwie angefangen hat das Ganze als Reinickendorfer Jugendsinfonieorchester und war Teil der Musikschule damals, ganz normal.
Ganz genau, Teil der Musikschule in Reinickendorf.
Und warum ist Ihnen das Orchester bis heute so eine Herzensangelegenheit?
Es ist wie eine Familie für mich. Das ist wie ein Kind. Das Orchester ist eine Gemeinschaft von jungen Musikern, die erstens gemeinsam Musik machen möchten, aber auch Spaß daran haben. Der Faktor Spaß war immer einen großen Anteil des Projektes. Die Musiker machen das absolut ehrenamtlich, nur aus Freude. Und es gibt keine Zeitbegrenzung. Die können kommen an welchen Arbeitsphase auch immer. Das Orchester gibt das eine Rotation, also entwickelt sich ständig von Jahre zu Jahr. Und das macht das Besondere, glaube ich.
Und woher kommen die Musikerinnen und Musiker?
Ich muss sagen, die kommen natürlich einen Teil aus Berlin, aber immer mehr aus ganz Deutschland. Wir hatten sogar in letzter Zeit aus Spanien junge Musiker, aus Polen junge Musiker, diesmal aus Österreich junge Musiker. Also man könnte sagen, die kommen schon aus Europa.
Und müssen die eine Prüfung, ein Probespiel oder sowas absolvieren?
In der Regel nicht, wenn wir die kennen. Wenn wir die nicht kennen und die sitzen an Solopositionen, zum Beispiel bei dem Bläser, in den letzten Jahren haben wir kleine Videos angefordert und dann entscheiden wir uns. Aber das ist eine relativ leichte Angelegenheit.
Junge Sinfonie, was bedeutet eigentlich genau jung? Gibt es eine Altersgrenze bei Ihnen?
Nein, überhaupt nicht. Das macht auch das Besondere in dem Orchester. Es gab schon immer sehr junge, also sagen wir mal ab 18, 19 und bis, ich glaube, der Älteste dieses Mal ist über 30 oder sogar Ende 30 oder vielleicht sogar Anfang 40. Aber dieses Mal ist ein besonderes Projekt, weil ich sehr, sehr gern schon seit langer Zeit ein Konzert machen für und mit Ehemaligen des Orchesters.
Ah, die sind jetzt also auch mit dabei?
Die sind auch mit dabei. Das erhöht natürlich drastisch das Altersdurchschnitt. Und das ist jetzt für dieses Projekt vielleicht eine mittelalte Sinfonie, junge Sinfonie.
Für Mahler 2 braucht es ja doch ein gewisses Niveau. Wo kommen die Mitspielerinnen und Mitspieler so her? Sind das schon teilweise Musikstudierende auch?
Das sind auf jeden Fall sehr viele Musikstudierenden. Das sind sehr, sehr viele Laien oder Musiker, die ihr Instrumenten studiert haben, die aber vielleicht nicht jetzt im professionellen Bereich sind. Und es gibt auch viele, die im professionellen Bereich reingekommen sind. Wenn ich dirigiere woanders in Deutschland, es ist fast immer so, dass ich in jedem Orchester irgendjemand, der mal in der Jugendsinfonie mitgespielt hat.
Mahlers Auferstehungssinfonie, das ist nicht die erste große Mahler-Sinfonie, die dieses Orchester macht. Warum haben die jungen Leute gerade auf Mahler so viel Lust?
Weil Mahler ist so emotional, es transportiert einen. Man kann sich absolut frei spielen, seine ganze Lust frei machen. Und das ist immer eine Herausforderung. Mahler hat ja gesagt, er möchte eine Welt schaffen mit seiner Sinfonie. Und darauf haben sie die jungen Menschen sehr viel Lust.
Und Sie selber auch. Sie haben Mahlers Zweite aufs Programm gesetzt, unter anderem bei Ihrem Abschiedskonzert als Generalmusikdirektor am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden. Das war 2012. Stichwort Auferstehung, Stichwort Osterwoche, in der sie dann zu hören sein wird am Mittwoch. Was verbinden Sie denn persönlich mit diesem Werk?
Für mich ist weniger das Religiöse, also die Tatsache, dass es Osterngeschichte ist, sondern vielmehr eine relativ aktuelle Geschichte, nämlich die Geschichte von Leben und Tod oder Tod und Leben, je nachdem, wie rum man das betrachtet. Also sehr unabhängig für mich persönlich vom Glaube, dass jeder glaubt an seine eigene Welt. Das kann Werte sein, das kann Menschenliebe, das kann Demokratie, also es gibt viele Sachen, an denen man glauben sollte, auch für sein eigenes Leben. Und ich denke, dass diese Symphonie ganz außerhalb des Religiösen natürlich ganz evidente Geschichte. Jeder kann sich damit identifizieren.
Das Werk hat ja auch lokal einen interessanten Hintergrund. Die ersten Skizzen sind in Leipzig entstanden. In Berlin hat Mahler das Werk dann uraufgeführt. Ist sie vielleicht deswegen auch so oft hier in der Hauptstadt zu hören?
Das kann gut sein. Ich glaube, das ist vor allem ein Werk durch die Dimension sehr, sehr attraktiv für das Publikum ist. Dieses Mal haben wir über 120 Musiker, fast 150 Chormitglieder, zwei hochkarätigen Solistinnen. Und diese Dimensionen sind natürlich für das Publikum auch in Berlin sehr attraktiv.
Ich frage noch mal nach wegen der jungen Musikerinnen und Musiker. Krisenwerk, über 120 Mitwirkende, 90 Minuten. Es geht um die Grundlage der menschlichen Existenz. Ich sag mal, das ist ja für junge Leute vielleicht gar nicht unbedingt so das Thema, die noch am Anfang ihres Lebens stehen.
Ganz anders.
Ganz anders.
Ganz anders. Also ganz im Gegenteil. Und ich habe vor, wie in jedem Konzert, auch ein bisschen zu erklären, was man spielt. Also nicht nur Noten und Rhythmen, sondern was das bedeuten könnte. Natürlich, jeder hat seine Deutung, aber es ist sehr wichtig, eine Richtung zu geben. Und das habe ich vor, auch in diesen Proben zu tun.
Sie holen auch prominente Solisten, Solistinnen nach Berlin, unter anderem die Sopranistin Gerhild Romberger, tolle Malerinterpretin, auch die Altberliner Capella. Wer finanziert denn Ihre Arbeit? Das ist ja auch finanziell ein ganz schön zu stemmendes Projekt.
Das stimmt. Also zunächst muss ich sagen, dass das Orchester sich selber finanziert. Wir haben überhaupt keine Subvention. Und die einzige Möglichkeit, solche Sängerinnen zu engagieren, ist der Kartenverkauf. Wenn die Philharmonie voll ist, dann kommen wir auf unsere Kosten sozusagen.
Ich wollte gerade sagen, die Philharmonie kostet ja auch nicht wenig.
Das ist richtig. Das ist richtig. Und deswegen müssen wir sehr, sehr streng kalkulieren, um am Ende so viel Restgeld zu bekommen, dass die nächste Arbeitsphase finanziert oder vorfinanziert ist.
Wie viele solche Konzerte machen Sie? Eins im Jahr?
Oder? Ungefähr eins im Jahr. Früher waren mal zwei, aber im Moment eins im Jahr.
Nun sind Sie ja selber, Marc Piollet, Pädagoge, Professor an der Musikhochschule in Graz und da bilden Sie junge Dirigentinnen und Dirigenten aus. Was bedeutet es dann erstmal für Sie, dann so mit solchen Leuten, die eigentlich ihre Schüler, Schülerinnen sein könnten, da am Pult zu stehen? Ist das auch eine pädagogische Aufgabe?
Mehr als pädagogisch. Das ist mein ganzes Leben. Ich habe mein ganzes Leben mit jungen Leuten zusammen musiziert, zusammen gearbeitet, ausgebildet. Und das macht mir wirklich eine existenzielle Freude, auch in Graz, jungen Dirigenten meine Erfahrungen weiterzugeben.
Ja, und worauf kommt es denn dabei an? Es gibt ja so, ich sag mal, Dirigentenschmieden in Europa. Ich sag mal Helsinki mit ihrem Kollegen Jorma Panula. Auch Weimar war lange Jahre eine Dirigentenschmiede. Was muss man denn heute bei der Ausbildung von jungen Dirigentinnen, Dirigenten, auch Frauen, hoffentlich auch einige mehr, was muss man da beachten?
Also Frauen auf jeden Fall. Ich hatte sogar die Hälfte meiner Studierenden waren Frauen letztes Jahr. Ich glaube, dirigieren muss man zunächst mal sich sehr klar ausdrücken können, mit seinen Armen und mit seiner Bewegung, sodass die Kommunikation mit dem Orchester evident ist, dass man nicht sprechen kann oder muss. Und die zweite, das Wort habe ich schon gesagt, die Kommunikation mit dem Orchester, also wirklich die Musiker abholen und hören, was sie zu bieten haben. Die Musiker in jedem Orchester haben was zu bieten und das ist ganz wichtig, das zu erkennen.
Also der Pultheroe, der Diktator ist vollkommen out.
Vollkommen aus. Vollkommen aus. Also das geht auch nicht mehr in unserer Zeit. Da muss man das miteinander gestalten, ohne Hierarchie.
Wunderbar. Marc Piolet, wenn man Sie erleben möchte und die junge Sinfonie Berlin am kommenden Mittwoch, dann haben wir jetzt Radio 3 Karten für Sie. Für kommenden Mittwoch, 20 Uhr, 8. April, 20 Uhr in der Philharmonie. Rufen Sie an. Berlin 030 30 20 00 40. Berlin 30 20 00 40. Radio 3 Karten für Mahlers Auferstehungssymphonie am 8. April, also nächste Woche Ostermittwoch sozusagen in der Berliner Philharmonie. Und Marc Piolet, Sie freuen sich wahrscheinlich auch sehr auf dieses Konzert und ich hoffe, Sie finden einen vollen Saal vor.
Das hoffe ich auch, aber Sie haben das schon gesagt, die Freude an dem Konzert überwiegt und auch für die ganzen Orchestermitglieder, die haben eine solche Erwartung und eine solche Lust an diesem Konzert, das ist das Wichtigste für uns.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und wir hören Sie jetzt mit der jungen Sinfonie Berlin und einer der Bachianas Brasileiras von Heitor Villa-Lobos. Herzlichen Dank.
Ich danke.